Mein Turnbeutel! Das Eichhörnchen schreckte hoch und saß schweißgebadet in seinem Bett. Die Zweitliga-Albträume wurden immer schlimmer. Hatte es sich wirklich gut genug vorbereitet? Sicher ist sicher, dachte sich das Eichhörnchen, stand auf und suchte seinen Turnbeutel. Schienbeinschützer, Ballpumpe, eine Capri-Sonne, ein Foto vom Dino für den Zweitligaspind und die Wechselunterhose. Man weiß ja nie. Es fehlten eigentlich nur noch die 15 bis 20 Transfers bis zum Saisonstart. Und dann kann es ja richtig losgehen. Genau wie der neue
Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 54, Worum Podcast, einen wunderschönen guten Tag und ich kann nur sagen, es kribbelt. Es kribbelt, denn es sind nur noch ein paar Tage, bis es dann letzten Endes in die erste Zweitligasaison für Werder seit, lasst mich lügen, 41 Jahren geht. Und ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil ich habe mich um Karten beworben, dazu aber nachher mehr. Ich kann mir vorstellen, mein liebster Thomas Kuhlmann, der jetzt hoffentlich bei mir ist, ist genauso aufgeregt wie ich. Thomas, wie geht's dir?
Erstmal muss ich sagen, schönen guten Tag.
Ja, first things first.
Gut, dass wir wieder sprechen. Der Countdown läuft. Ja, übrigens endlich mal einen Anlass, diesen wahnsinnig kreativen Namen für die Ausgabe zu nehmen. Countdown, the final count, it's the final countdown.
Ja, womit dann die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Der
Ja, der Sieger. Ja, das Kribbeln ist da bei Werder. Ja, es steigt so stetig an, würde ich sagen, weil ja jetzt doch irgendwie auch ein bisschen, finde ich, denke ich mal, so langsam mal Druck da ist, dass man mal weiß, so 4, 5 Tage, wer läuft denn da auf in den neuen Trikots für
Genau.
uns?
Wär ganz gut, das zu wissen. Ja.
Aber um die Kribbelthematik noch kurz abzurunden, im Moment vor allem in meinen weißen, schmutzigen Tennissocken und in den Oberschenkeln habe ich ein leichtes Kribbeln. Nämlich heute seit langer Zeit mal wieder Fußball spielen mit Anton. Und ja, der wird nächste Woche 13 und ich sag mal, der spielt schon schlanken Schuh, sag ich mal.
Ja, und hat Papa schön die Hose runtergezogen und Fazit von Thomas Kuhlmann des Tages ist dann wohl, ich werde alt.
So ist es. Ne? Dafür habe ich dann seinen Turnbeutel genommen und den weggeworfen. Ne? Aus
Aus Frust.
Frust. Und jetzt sprechen wir nicht mehr mit. Nein, es war, aber es war, ich sag mal, man kann mit Mitte 40 auch auf dem Bolzplatz noch dazulernen.
Ja, ist schön, wenn du für sowas offen bist, grundsätzlich.
Ja, und ich habe auch interessante Geheiminformationen dabei rausgefunden. Da
Kannst du
war
darüber
nämlich.
sprechen oder müsstest du mich dann umbringen?
Nein, das ist im Prinzip ein offenes Geheimnis. Es bestätigt nur alles, was die meisten eh schon wussten. Geht darum, dass dann anderer Papa war mit einem achtjährigen Sohn, der auch wirklich talentiert war, aber der das Problem hatte, dass er ständig hingefallen ist, wenn er mal den Ball verloren hat und dann auch anfing zu heulen und sich den Fuß hielt. Und irgendwann Anton und ich wirklich synchron, nur noch rief, steh auf, da war nichts, ey, hör auf zu heulen. Bis der Vater ein bisschen erschreckt war. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, der Vater war gestern, also am Samstag, Millerntor, Testspiel Pauli gegen Hertha. Und er sagte zweimal, als sein Achtjähriger eine Riesenchance vergeben hat, ey, das sah ja aus wie Selke gestern. Und er musste ich dann doch, der zuckte ich schon so leicht zusammen, ja, weil ich träume ja immer noch von dieser vergebenen Chance gegen Gladbach, das ist ja immer noch Trauma. Und meine ich, ey, habe ich Selke gehört gerade, hör auf, das habe ich ein Jahr lang und so. Und dann erzählte er, dass er bei dem Spiel war und er sagte, Selke, ey, bis auf Motzen,
Gar
nichts.
nichts,
Ja.
ja. Du, aber
Aber
gegen Hannover hat er dreimal getroffen.
ja, das habe ich dann nämlich auch, als ich das dann nochmal gecheckt habe, ob der mir nicht auch nur Quatsch erzählt hat, ne, ob der wirklich gespielt hat, habe ich dann auch gesehen, ja, gegen Hannover. Aber gut,
Hat er geknipst.
gegen Hannover scheint das ja nicht so schwer zu sein. Das machen wir
Ja.
dann auch am
Genau, gucken wir
Freitag.
mal. Aber bringen wir mal ein bisschen, also es ist ja jetzt dann doch, ich meine, im Kader hatten wir ja letzte Folge schon konstatiert, ist nicht viel passiert, hat sich auch in der vergangenen Woche nicht wirklich viel getan, aber immerhin hatten wir am Wochenende Wochenende diese Hybridveranstaltung, heißt das ja jetzt im Neudeutschen, den Tag der Fans zum einen Teil im virtuellen Raum, zum anderen Teil zumindest teilweise im Real Life, wie wir Millennials sagen. Ja. Zum einen mit den beiden Testspielen gegen Rotterdam, die werden ja sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise im Laufe dieser Folge noch irgendwie Einzug in unsere Erzählung finden. Zum anderen aber eben auch unter anderem mit einem Public Viewing im Weserstadion, wo ein paar Fans sich anmelden konnten, um sich die Spiele live im Stadion sozusagen auf Leinwand anzugucken.
Ach, es ging gar nicht um World of Warcraft oder was?
Es ging nicht um World of Warcraft. Computerspiele und Werder Bremen ist eine komplett eigene Abteilung. Aber sie haben unter anderem, und das ist ja etwa, das trifft mich ja im Herzen, ja, und holt mich komplett ab, unter anderem mit großem Brimborium die neuen Trikots vorgestellt. Können wir ja Nachher auch mal drüber reden. Und unter anderem Interviews mit den Großkupferten des Vereins, unter anderem auch Baumann. Und Herr Baumann hat unter anderem in diesem Interview mit Herrn Buschmann, der das Ganze moderiert hat, vollmundig angekündigt, ja, bis Ende August könnten es wohl so in der Summe noch 15 bis 20 Transfers werden, wo automatisch sofort wieder mein linkes Augenlid stark angefangen hat zu zucken. Und ich mir als allererstes gedacht habe, ja, dann fang mal an, Kollege.
Ja, fang mal an. Ich kann dir kurz zusammenfassen, was so ein schnoddriger 13-Jähriger, verzogener Bengel, wie Anton dazu sagt. Jo, wie ich Werder kenne, sind das 19 Abgänge und dann holen sie noch einen aus Belgien.
Ja, genau, ein Zugang, ja, richtig.
Ja, hey, auch so. Wann wurde die Prügelstrafe abgeschafft eigentlich? Verdammt nochmal!
Dabei scheint es langsam wichtiger denn je zu werden, langsam aktiv zu werden. Du hast es mir gerade noch zugerufen, ich bin kurz noch weißer, als ich ohnehin schon bin geworden. Offensichtlich Leo Bittencourt jetzt verletzt, ne?
Habe ich gerade gelesen, wohl im Spiel gegen Feyenoord, fällt mehrere Wochen aus. Was habe ich gelesen? Teilraptur. Was ein Riss ist, ne?
Ja.
Im Innenband, Knie, also fällt mehrere Wochen aus. Nachteil, die Hannover, Düsseldorf auf jeden Fall ist er nicht dabei und auch gerade jetzt beim Einspielen wäre er, glaube ich, wäre gut gewesen, wenn er fit gewesen wäre. Vorteil, Transfer ist damit auch erstmal vom Tisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, Vorteil sagst du.
aber ich glaube, in der zweiten Liga können wir den gut gebrauchen.
Ja, nee, aber die Frage war ja vielmehr, ob er das auch so sieht. Aber nun gut, kann er sich jetzt zumindest mal wenn man jetzt die Verletzung abzieht, auf 3-4 Monate zweite Liga Fußball mit Werder freuen. Und er war ja auch jemand, der in den Interviews jetzt in den letzten Tagen auch gesagt hat, ey, Vorbereitung hat mega Spaß gemacht. Wir spielen jetzt ein System, was meinem Spielstil auch deutlich entgegenkommt. Also ich glaube, für ihn, sagen wir jetzt so zumindest, was die Vereinssituation angeht, könnte es schlimmer sein. Verletzung nervt natürlich. Aber bin ich bei dir. Den jetzt grundsätzlich erstmal irgendwie für die Hinrunde dabei zu haben, das geht sicherlich schlechter. Und in der zweiten Liga können wir jemanden wie Bittencourt garantiert gut gebrauchen. Deswegen soll mir jetzt erstmal recht sein, ne?
Ja, denke ich auch. Also ich sag mal, ich höre gerade aus der medizinischen Abteilung, ist Teilraptur der Transferpläne.
Ja. du Profi.
Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ich glaube, dass Leo Bittencourt für Werder in der zweiten Liga ganz wichtiger Spieler werden kann. Ja, ich war auch nie großer Fan von ihm in der ersten Liga und ich fand immer auch, dass er auch diesen Schweinsteiger-Weg gemacht hat, vom Außenbahn-Mittelfeld, ne, Kreativspieler irgendwie in die Zentrale. Das hat bei Schweinsteiger geklappt, bei Bittencourt sehe ich da bis heute nicht. Ich sehe den lieber außen. Irgendwie.
Bin ich bei dir. Ja.
Und ich glaube, wenn man sieht, dass wir, wobei ich auch sagen muss, auf der 10 kann er auch spielen, so ist es nicht, ne? So oder auf der 8 so. Aber wenn ich sehe, dass wir auch noch Probleme haben, auf beiden Außenbahnen überhaupt die Position zu besetzen, weil wir einfach keine Spieler haben, und dann hast du einen Spieler wie Bittencourt, der Erfahrung hat, der das jetzt auch, glaube ich, vom Charakter her genießt, jetzt auch wenn es zweite Liga ist, jetzt irgendwie auch eine Führungsperson in dem Kader zu sein.
Ja.
Ja? So, weil er ist nicht mehr die kleine Zaubermaus, die irgendwie dazukommt und den keiner mehr ernst nimmt, so wie zu Anfang seiner Karriere. Ne? So, sondern jetzt bei Werder kann er wirklich eine tragende Rolle spielen. Und er ist so flexibel einsetzbar, auch für uns, dass er sehr, sehr wertvoll werden kann. Und klar, natürlich scheiße, wenn man sich verletzt, so wünscht man natürlich keinem. Aber ich glaube, auf lange Sicht
auf lange Sicht würde er uns im Abstiegskampf in der zweiten Liga helfen können.
Ist das gut für uns alle?
Ja, nee, aber in der Tat, wir hatten uns ja ursprünglich mal also ganz am Anfang dieser Saison, als auch wir uns Gedanken über das gemacht haben, was wir in den ersten Folgen der neuen Saison so alles anpacken wollen, hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir in der Folge, bevor die Saison losgeht, nochmal so eine Folge machen, wo wir so ein paar Prognosen aufstellen, tollkühn, wie wir sind, um dann irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr zu überprüfen, wie weit ist es da eigentlich gekommen. Jetzt haben wir aber allerdings für uns ja festgestellt, wenn in den nächsten 5 Wochen noch 20 Transfers getätigt werden sollen, dann macht es vielleicht wenig Sinn, jetzt Prognosen aufzustellen. Aber deswegen, das machen wir jetzt erstmal nicht, würde ich vorschlagen, sondern wir gucken drauf, irgendwie, wenn der Kader so einigermaßen Form angenommen hat. Aber was wir ja heute auf jeden Fall mal machen können, das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, da hatten wir kurz vorher drüber gesprochen und dann haben wir uns jetzt entsprechend auch darauf vorbereitet, dass wir zumindest mal überlegen, wer sind eigentlich unsere Top 3 der Vorbereitung, unsere Flop 3 der Vorbereitung. Es macht ja Sinn, dass man zumindest mal jetzt irgendwie drauf guckt, von wem erwarten wir uns jetzt zumindest erstmal grundsätzlich relativ viel.
Okay.
Das sollten wir auf jeden Fall tun, oder?
Ja, darf ich mal Markus Lanz-mäßig eine kritische Zwischenfrage stellen? Hast du jetzt so Armin Laschet-mäßig mit vielen Worten im Prinzip nur gesagt, dass wir heute noch nicht den Arsch in der Hose haben, um Saisonprognosen zu machen, weil ja noch so viel Bewegung ist und wir noch eine Woche Zeit brauchen?
Nee, im Gegensatz zu Armin Laschet bin ich jemand, der sich hinstellt und sagt, es macht jetzt derzeit noch keinen Sinn, Prognosen zu machen, weil wir noch nicht alle Details kennen. Also wir machen nicht nur die Prognose um der Prognose willen, sondern wir machen eine Prognose erst dann, wenn wir zumindest im Grundsatz alle Eckdaten kennen, die uns zumindest in der Theorie dazu befähigen, eine Prognose aufzustellen.
Das ist auch wirklich richtig. Ich habe irgendwann den Faden verloren. Also was ich auf jeden Fall weiß ist, anders als Armin Laschet gibt's von dir kein Video, wo du kurz nach dem Abstieg lachend irgendwo stehst und Witze machst.
Ja, muss man allerdings nur sagen, ist auch dann der Zufall auch Vater des Glücks, ne? Weil Situationen der Art gab es auch bei mir, definitiv.
Tja, und wenn es davon keine Videos gibt, dann bist auch du besser geeignet für, aber gut, das ist ein
anderes Thema. Ich wollte gerade sagen, solange es keine Videos gibt, ist es nicht passiert.
Also, was eigentlich so gesetzt war vor der Saison, also in unserer 40-jährigen, seit es den Wurm-Podcast gibt eigentlich, seit 1736 ist es eigentlich so, dass immer wir vorher zumindest eine Saisonprognose machen, ne? Erste Liga war das ja letztes Jahr, also was ist drin, Champions League oder nur Europa League? Ja. Was geht, wer schießt die meisten Tore? Ne,
ja.
Wo es so wahnsinnige Experten gibt, weißt du, so Idioten.
Ich wollte gerade sagen, zur Wahrheit gehört aber auch, ja, ob wir die Prognosen nun gemacht haben oder nicht, war dann am Ende auch echt egal, weil unsere Prognosen so fernab von aller Realität waren, dass es dann auch wirklich keinen mehr interessiert hat. Was haben die komischen Vögel vom Worum-Podcast nochmal gesagt? Ach so, ja, Selke die meisten Tore, ja, okay, dann lass sie doch labern.
Wollte gerade sagen, es gehört, lass uns offen zueinander sprechen. Ich glaube sogar, das war ich, ne? Der gesagt hat, die meisten Tore für Werder, Davy Selke. Ja.
Aber ich habe den Steilpass dankbar aufgenommen. Also ich war ebenso Feuer und Flamme. So, ey Selke, der kann auch richtig wichtig werden.
Okay, also und wenn man dann sieht, wie schlecht die Vorhersagen waren vor einer Saison, in der die Rahmenbedingungen eigentlich die gleichen waren wie 3 Jahre vorher auch schon und man wusste, da ist Kofeld, da sind keine Neuzugänge, da geht's vom ersten Tag an gegen den Abstieg. Hm. Wie falsch würden wir denn liegen, wenn wir jetzt was tippen vor der zweiten Liga? Ich kann den Ansatz verstehen, ich finde, wenn das okay ist, wenn das erlaubt ist, dass wir echt noch eine Woche warten vielleicht.
Ja, natürlich. Also fände ich jetzt nur fair. Also auch gerade mit dem Blick darauf, dass du einfach möglicherweise, wir machen ja nachher noch Rate die Aufstellung, ist ja wieder Zeit, ne? Aber möglicherweise hast du dann nachher elf Spieler auf dem Feld gegen Hannover und dann sollst du in einer Woche eine Prognose machen und stellst fest, okay, acht Spieler der Startelf sind gar nicht mehr da.
Ja, das kann ja wirklich das ist ja passieren. Ja. Wobei, ne, ich meine, man muss halt auch sehen, was ja die Sache noch schwerer macht, 10 bis 20 Transfers stehen uns noch bevor, ne? Okay, das sind wahrscheinlich mehr als bei Paderborn oder Düsseldorf oder so, ne? Aber auch bei denen stehen ja noch mit Sicherheit 5 bis 10 an oder 10 bis 15. Da ist ja noch so viel Bewegung drin.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch in der Tat, und da kommen wir jetzt wieder auf das Interview von Baumann im Zuge dieses Tages der Fans, wo er ja unter anderem halt eben auch diese doch zumindest auf mich sehr erschreckend wirkende Zahl von 20 Transfers in den Raum geworfen hat. Aber unter anderem ist da halt eben auch deutlich geworden, er hat's gesagt, wie er es immer sagt, wir sind vorbereitet und es muss nur ein Dominostein fallen und dann können wir.
Ja, genau.
Aber er hat da halt eben unter anderem auch das gesagt, worüber wir schon spekuliert hatten, auch wo wir die Spekulationen in den Medien aufgenommen hatten. Sie suchen in der Tat wirklich für außen in erster Linie eben auf, ja. Um klar dieses System von Anfang zu bedienen oder bedienen zu können. Das hat er auf jeden Fall angekündigt. Und bin mal sehr gespannt. Also er sagt, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, sie haben einige Spieler auf dem Zettel. Ja, ich hätte trotzdem ein besseres Gefühl, wenn sie jetzt langsam mal irgendjemanden ankarren würden.
Bitte. Aber ganz ehrlich, ich gehe auch davon aus, dass es so ist. Und ich glaube, dass alle da sitzen, alle Clubs und jedes Management. Und du musst halt einfach warten, bis eine Liga weiter oben, bis da der Erste zuckt. Und ich habe heute mit Anton gesprochen, Dortmund, ja, so, das war ja sein Verein, den habe ich ja erzählt, irgendwann hat er Lust am Fußball verloren, bis er sich dann fast einen Finger abgesäbelt hat gestern. aber er war ja immer Dortmund-Fan und so. Und dann haben wir mal geguckt, wen hat denn Dortmund zum Beispiel schon geholt? Kobel, Torwart von Stuttgart. Ja. Das war's. Mhm. Ja. So, Bayern, wen hat Bayern geholt bisher? Upamecano, das war schon klar, dass der mit Nagelsmann kommt. Es passiert gar nichts.
Ja, es passiert so. Ja, stimmt schon. Also deswegen, ich bin jetzt auch noch nicht absolut irgendwie von den Socken, aber du weißt, also auch gepaart mit der Tatsache, dass Baumann so demonstrativ vor sich hergetragen hat in den ersten vier Wochen, ja, wir konnten ja im Abstiegskampf konnten wir ja noch gar nicht für die zweite Liga planen. Das mussten wir ja alles erst jetzt anfangen, während alle unsere Konkurrenten im Prinzip schon seit 3 Monaten in der Planung für die zweite Liga stecken.
Was ja auch stimmt. Ja gut, aber es halt stimmt ja. Ne? Guck mal, bis eine Woche vor Saisonende hieß der Trainer noch Kofeld.
Ja.
Ne? Also
das darfst du ja nicht vergessen. Muss ich auch nochmal, da müssen wir, die kleine Extraschleife muss ich nochmal eben drehen, weil ich dann auch dachte so, weil in dem Interview, das hier der Buschmann mit Baumann geführt hat im Zuge der Tag der Fans, hat Baumann unter anderem auch in so einem Nebensatz gesagt, als er gefragt wurde, ja, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, ne, nochmal mit Kofeld oder war das jetzt doch alles so, hat Baumann halt unter anderem gesagt, ja, dass das Ganze zwischen Mannschaft und Trainer in den letzten Monaten eben auch eine Dynamik angenommen habe, dass sie keine andere Wahl gehabt hätten, Kofeld rauszuschmeißen. So, ne, zwischen den Zeilen. Wo ich dann schon dachte, so, Alter, da muss es ja aber zwischen der Mannschaft und dem Trainer auch richtig gerumst haben, ne?
Aber weißt du noch, als wir da mittendrin waren, da klang das doch ganz anders.
Ja, klar. Ja.
So. Und erinnere dich an diese legendäre Sitzung, wo dann der Spielerrat noch einberufen wurde, wo es dann danach hieß, die Spieler haben sich dafür. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und es ist natürlich dann auch für Baumann immer schwer. Man darf da, glaube ich, auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Aber es läuft halt komplett dem entgegen, was wir vermutet hatten, ne, worüber wir spekuliert hatten und was der Verein damals ja auch gesagt hatte, passt kein Blatt Papier zwischen Mannschaft und Trainer und die wollen das auch und so.
Was ja aber die Spieler auch gesagt haben, oder?
Ja, aber du siehst halt dann eben auch, ne, es wird dann halt eben auch gesagt, um nach außen hin möglichst wenig Störfeuer zuzulassen. Ne?
Logisch.
Offensichtlich so. Das kann man dann wahrscheinlich auch alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war wohl dann in der Summe doch auch eine Entscheidung, die nicht ausschließlich aus einer Launigkeit der Verantwortlichen getroffen wurde, sondern, und das ist genau das, was wir ja gesagt haben, eine Zusammensetzung vieler verschiedener Bausteine, von denen wir möglicherweise zu dem Zeitpunkt einfach auch teilweise nichts wussten, weil die nicht nach außen gedrungen sind.
Ja, das würde mich wirklich so interessieren. Ich hatte ja damals immer schon die Theorie, ne, geäußert in dieser ganzen Kohfeldt-Krise, dass es schon einen neuen Trainer ab Sommer, dass der schon feststand. So ja. Oder so, erste oder zweite Liga. So, und ich weiß es nicht, das ist wirklich reine Spekulation und ich sag mal, gefährliches Halbwissen wäre noch zu viel. Also es ist überhaupt kein Wissen eigentlich. Ne? Es ist wirklich nur Gefühl und ich habe das damals immer schon gesagt, wer weiß, warum, was hinter dieser Entscheidung, wir machen jetzt weiter mit Kof und so, was da wirklich steht. Und wir haben schon Wochen bevor das dann wirklich richtig in die Scheiße geritten wurde, Entschuldigung, ja, haben wir immer schon gesagt, ey, ja gut, okay, Kohfeldt, im Moment gibt's keinen besseren und so, den schönen Bruno wollen wir jetzt auch nicht, aber so ganz weiter geht's ja nun auch nicht und im Sommer muss man auf jeden Fall was Neues und so, ja, das war ja schon so und ich bin mir sicher, dass schon feststand, dass die zumindest schon Anfang auf dem Zettel hatten.
Ja, das glaube ich auch. Das hat Baumann auch relativ detailliert nochmal ausgeführt in dem Gespräch, dass sie, also er ist halt explizit danach gefragt worden, wie läuft sowas eigentlich ab? Ja. Ne? Und er hat da relativ freimütig gesprochen, so. Das klang alles schon sehr. Ab wann
gab's denn da Kontakt?
Ja, also er sagt, sie haben sich wirklich erst nachdem der Abstieg feststand. Wobei, also die Frage ist ja immer, definiere
Kontakt. Ja, das war doch erst am letzten Spieltag.
Ja, aber sie haben ja dann auch wirklich angeblich erst dann angefangen, mit dem engeren Kandidatenkreis zu sprechen.
So, also ganz ehrlich, da würde ich ja gerade sagen, also ich weiß es nicht.
Ja, aber deswegen sage ich ja gerade, definiere Kontakt, ne? Weil natürlich, und das hat Baumann auch so gesagt, natürlich ist es so, dass sie, und das fand ich in der Tat auch eine ganz interessante Info, dass sie genau wie bei Spielern den Trainermarkt immer auch scouting-technisch auf dem Schirm haben. Die haben immer so eine Liste von Leuten, die sie interessant finden, ja, und die im Falle eines Falles für sie in die engere Auswahl rücken würden. So hat er es halt gesagt, ne? Und dazu gehört natürlich auch, dass du immer mal wieder Kontakt hältst, ja, um dann nicht in irgendeiner Situation wie Kai aus der Kiste auf einmal bei Markus Anfang auf der Matte zu stehen und sagen, hallo, wir haben Sie schon jahrelang beobachtet und jetzt haben wir gedacht, wir nehmen mal Kontakt zu Ihnen auf, weil uns ist gerade der Trainer weggebrochen. Sondern ich glaube in der Tat, dass da halt eben schon im Groben immer im Vorfeld mal vorgefühlt wird und auch ausgetauscht wird. Und erst dann,
auch in der Phase, als mit Flo, als Werder Elfter war und weißt du, da spricht er doch nicht.
Nein, aber natürlich wirst du mit Blick auf den Trainermarkt aktiver, wenn du Spiel 4 und 5 in Folge verlierst, ja, und dann guckst du schon mal ein bisschen. Und bei 6-7, bei den Niederlagen 6 und 7 in Folge, dann rufst du vielleicht mal an und sagst, wie sieht's denn eigentlich aus? Könntet ihr euch das grundsätzlich vorstellen, ja? Und nach den Niederlagen 8 und 9 in Serie sagst du, also könnte sein, dass wir schnell handeln müssen. Wie schnell wärt ihr denn eigentlich in der Lage auch zu reagieren und könntet ihr euch das, so halt, weißt du? Also, dass du halt eben dann je nach Krisenstufe halt eben auch deine Bemühungen intensivierst oder den Kontakt, aber das weißt du halt nicht. Es ist ja alles Spekulation. So.
Und ich sag dir ganz ehrlich, und ich, das ist jetzt, nenn es eine Verschwörungstheorie, aber mein Gefühl, mein Gefühl sagt mir Folgendes. Ja, dass so im letzten Drittel, im letzten Viertel der letzten Saison, ja, als wir auch drüber gesprochen haben, dass Werder sich zwar tapfer behauptet, wie das kleine Eichhörnchen Punkt um Punkt sammelt, jetzt zwar abrutscht und jetzt nur noch 14, jetzt aufpassen muss und so, aber dass sich die Mannschaft spielerisch ja überhaupt nicht weiterentwickelt, ne? Und dass da überhaupt kein Bremer Angriffsfußball mehr und so weiter. Kannst du dich dran erinnern?
Ja.
So. Und das war der Moment, wo wir auch anfingen und auch Presse, Medien, wo das ab und zu lesen war, in Frage zu stellen, Kohfeldt, ey, guter Mann, aber hat das noch eine Zukunft oder hat sich das ausgereizt jetzt nach 3 Jahren. So. Und ich würde halt einfach mal ins Blaue sagen, ja, dass mein Gefühl sagt mir, ja, dass da schon abgesprochen wurde zwischen Frankie und Flowey, ja, gesagt wurde, Alter, ich liebe dich, aber lass uns hier als Freunde auseinandergehen. Du hast eine Chance, ein gutes Angebot zu kriegen, ne? Wir müssen irgendwas Neues machen, so. Und das klar war, wir machen die Saison zu Ende und dass da dann schon angerufen wurde in Darmstadt und gesagt, Alter, geile Serie. Kannst du dir eigentlich vorstellen, zu uns zu kommen? Und Markus Anfang, in jedem Interview, das ich bisher gelesen habe, hat er mindestens einmal den Satz gesagt, ich möchte auch mal erste Liga trainieren. Und ich wette, das war auch eigentlich seine Motivation, nach Bremen zu gehen, weil er dachte, er ist Erstligatrainer. Das glaube ich wirklich. Was ja gar nicht schlimm ist, das wäre ja gar nicht schlimm und das ist ja auch total nachvollziehbar. Das wäre ja Schwachsinn, wenn die das so erzählen würden, weil dann, ne, wird ja nur böses Blut entstehen. Das ist ja nun das normale Geschäft, wie du es auch eben beschrieben hast, dass man Kontakt hält und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dass das eigentlich so geplant war, das alles friedlich zu Ende zu bringen, ohne dann diese Kehrtwende am letzten, vorletzten Spieltag und den Kofeld rausschmiss dann doch noch. Und
ja,
deswegen hat man auch keinen neuen Trainer geholt, weil man wusste, dass Anfang kommt. Entschuldigung.
Ja, das ist viel hätte Fahrradkette.
Ja, habe ich ja gesagt. Ja.
Das mag ja gut sein. Werden wir niemals überprüfen können, aber sagen wir so, es klingt gut, würde sich gut in der Kolumne machen, glaube ich.
Ja, aber ich meine, also wer darf schon eine Kolumne schreiben? Also
ja, ja, stimmt. Deswegen, lange Rede, letzten Endes wollte ich nur darauf hinaus, dass mich zumindest sehr überrascht hat, dass Baumann sagte, ja, da gab es auch zwischen Mannschaft und Trainer dann irgendwann eine Situation, auf die wir einfach reagieren mussten. Und das ist dann in der Tat doch etwas, was so ein bisschen so dieses demonstrativ vor sich hergetragene Mannschaft und Trainer sind eine Einheit so ein bisschen bröckeln lässt. Und ja, das wirft natürlich auch nochmal, finde ich, ein anderes Schlaglicht auf die Trennung.
Ja, wie gesagt, ich finde, man müsste es auch nochmal mit den Aussagen von aus der Zeit dann direkt vergleichen. Und wie gesagt, und über so viele Sätze in offiziellen Interviews und so ist vorher, jede Formulierung sind da irgendwelche PR-Leute rübergegangen, weißt du? Also, und es gibt ja auch keinen Grund, warum soll er das dann irgendwie, angenommen jetzt meine Theorie stimmt, oder ja auch deine, dass man immer schon professionellerweise Kontakt mit anderen hält und so, bla bla bla. Das wäre ja Quatsch, das offen zu sagen, ja? So, weil damit würdest du Kofeld verärgern, damit würdest du Darmstadt verärgern, jetzt im konkreten Fall, ja, dann würde sofort irgendwie, ne, kämen, du kennst das doch, dann würde Bild und würde sagen, ja, hatte sie, weißt du, so, das ist nun mal Usus, die kennen sich ja auch alle.
Ja, wäre vielleicht ein sehr interessantes Thema für unsere neue Rubrik, worum Podcast Faktencheck. Kann man nochmal das mit den Aussagen von damals abgleichen und dann die Theorie miteinander verspinnen. Es klingt durchaus möglich und plausibel, aber es ist halt eben auch viel Mutmaßung, einfach weil man viele Details nicht kennt.
Nee, es ist komplette Mutmaßung.
Ja. Ja. Dafür haben wir dem jetzt aber ganz schön viel Zeit gewidmet.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, so Verschwörungstheorien und alternative Storytelling boomt doch im Internet, habe ich gelesen.
Wollte ich gerade sagen, ist ja momentan sehr en vogue.
Vielleicht erreichen wir da einfach einen großen Markt mit.
So. Ja. Aber guck mal, wenn du mal in 3 Sätzen zusammenfassen müsstest, um jetzt mal wieder auf das Tagesgeschäft zu kommen, ne?
Ja.
Wenn du in 3 Sätzen zusammenfassen müsstest, die Spiele gegen Feyenoord, das waren ja 2 Spiele, B11 und A11, Kannst du ein Fazit ziehen, mit welchem Gefühl du aus diesen beiden Spielen rausgegangen bist? Also hast du im Grundsatz so vom Vorbereitungslevel her, glaubst du, wir sind on point oder haben wir noch was aufzuholen oder müssen wir uns Sorgen machen?
Ich muss dazu sagen, ich habe die zweite Halbzeit des zweiten Spiels wirklich nur teilweise gesehen.
Ja, okay.
Ich habe aber das erste Spiel fast komplett gesehen und auch die erste Halbzeit dann mit der A11, obwohl mir sich ich da auch ein paar offene Fragen hatte. War das wirklich A und B? Also bei Feyenoord war es eindeutig aufgeteilt, A und B. Ja, das genau. Hat er vorher gesagt. Bei Werder war ich mir nicht so sicher, ob das größtenteils ja, aber ne, da war auch Lücke und Jung und so, die waren auch noch waren im ersten Spiel dabei. Ja. Whatever. Was ich sagen kann, ist, ich bin überrascht vom Stand der Vorbereitung.
Okay.
Ja. Ich meine, wir reden über Feyenoord, ne?
Mhm. Ja, so, genau.
Das ist jetzt nicht FC Oberneuland, Entschuldigung.
Ja.
Ne? So, und auch nicht Lohne und Kloppenburg und wenn wir da noch alles
ja, genau.
weggeschossen haben. Das ist leicht. Sondern ja. das ist wirklich. Und die sind halt auch wegen Saisonstart, gut, die hängen, glaube ich, ein, zwei Wochen hinterher, sind also konditionell nicht auf dem Level, weil die noch nicht jetzt nächstes Wochenende anfangen, glaube ich. Ne?
Doch, die fangen nächstes Wochenende, fangen die mit Dings an, mit der Name der Liga, die ich mal vergesse.
Eredivisie.
Nee, nein, sondern hier diesen internationalen Wettbewerb, die neue, Mann. Nicht die Europa League, sondern der noch kleine, der ehemalige UEFA-Cup, Mann, verdammt.
Die
Conference League. Die Conference League, da müssen die in die Quali nächste Woche.
Conspiracy League.
Die Conspiracy League, ne? Egal. Also die haben auf jeden Fall ein Pflichtspiel anstehend, aber umso mehr. Ich fand die nämlich erstens gut und zweitens fand ich es aber auch gut, wie wir dagegen gehalten haben. Gerade jetzt gegen die A11, dann das zweite Spiel. Ich habe das erste nicht gesehen. Da war ich noch unterwegs, aber das zweite habe ich gesehen und das fand ich wirklich in der Tat stark.
Also ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass beide Spiele auf unterschiedlichem Qualitätslevel irgendwie ähnlich aussahen. Ja. Sowohl bei Feyenoord, was die Spielanlage angeht, dass die wirklich auch versucht haben, das, was sie trainiert haben, einzubringen. Und du hast es in beiden A und B Elf hast du es auf dem Platz gesehen, aber bei Werder hast du es auch gesehen.
Ja, genau.
Ja, und da ist klar, und wenn man bedenkt, dass Anfang da ja im Prinzip ein ganz neues System mitgebracht hat.
Ja.
Ne? Und ja auch viele Spieler, ja, würde ich mal sagen, auf unterschiedlichem Level und mit unterschiedlichem Status, ja, noch da, will nicht mehr da sein, ist wieder da, darf noch und ne, so, fand ich es erstaunlich, wie klar die Spielidee schon drin war. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Also deswegen, also das finde ich halt auch, man erkennt es ganz, man erkennt vor allem einen klaren Unterschied zu dem, wie wir es aus dem letzten Jahr kennen. Mhm. Ne? Und du siehst halt eben, dass einige Spieler wirklich happy sind, wieder stärker an ihren eigentlichen Signature-Moves, sag ich jetzt mal, arbeiten zu können und die einzubringen. Klassisch, wie Sargent das erste Tor macht. Genauso wie er in der Nazio über Jahre als Jungspund immer geglänzt hat, mit diesem humorlosen, ein guter Laufweg, zwei, drei schnelle Schritte und dann wirklich furztrockenen Abschluss aus vollem Lauf. Und so macht er das erste Tor gegen die AL von Rotterdam wirklich gut, ne? Klar, Ballverlust von Feyenoord im Mittelfeld, das darf so eigentlich nicht passieren. Aber Bittencourt macht dann gut Tempo. Sargent deutet den Laufweg an, macht drei, vier schnelle Schritte, kriegt den Ball genau in Lauf von Bittencourt und nagelt das Ding dann mit links ins Kurzeck in Knick. Wirklich gut gemacht. Humorlos und so, wie ich es von ihm eigentlich viel, viel häufiger gerne gesehen hätte. Dass er dann im Laufe des Spiels 200-300%ige noch liegen lässt, ja, das ist dann halt auch Josh Sargent.
Erst noch mal kurz eine Frage. Die A11, wie sah da die Offensive aus? Also auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Das Anfangssystem ist ein zentraler Stoßstürmer, zwei Außen, ja, die, ich sag mal, zwischen 4-3-3 und 4-5-1 hin und her wechseln sozusagen. Mhm. Wie hat Anfang aufgestellt dann gegen die A11? Also Sargent war die Spitze. Füllkrug hat in der sozusagen in Anführungszeichen B11 gespielt als Stoßstürmer.
Das war das Spiel am Nachmittag quasi auf diesem Trainingsplatz da, ne?
Das war das 3:3, ne?
Ja.
So, gleiches System, gleiche Anlage, auch gleiche Fortschritte, die ich da erkannt habe, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Dass ich das schon gesehen habe in beiden Partien, dass da die Idee angekommen ist, so. Mhm. Aber deswegen, scheiße, wieso, das war doch eigentlich, wollte ich doch eine ganz einfache Frage stellen. Wie sahen die vorderen vier aus in der ersten Elf?
Ja. Also
im zweiten Spiel.
Also Sargent hat auf jeden Fall in der Mitte gespielt, ne?
Sargent als Füllkrug vorne drin.
Genau. Über außen waren das Bittencourt.
Und Dingchi.
War mal eben ganz kurz. Ich mache jetzt mal Folgendes. Einfach damit ich keinen Quatsch erzähle, rufe ich mir mal eben die Aufstellung auf von dem Spiel, weil.
Also auf der 10 hat, glaube ich, Schmied gespielt.
Ja, das stimmt, genau. Schmied und genau, und bei dem war mir sogar aufgefallen, dass ich den gerade in den ersten 45 Minuten relativ blass fand.
Ja.
So, also ich kann es jetzt genau sagen, genau. In der Startelf stand unter anderem auch Osako.
Ja, der auch gut
spielt.
War.
Ja. Ja, genau, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Ja, und vorne drin dann Sargent, Bittencourt und Schmied. Also das waren quasi die offensiven vier, ne? Osako, Bittencourt, Sargent, Schmied.
Ah, okay, Osako. So, okay, also ne? Bittencourt über außen.
Genau.
Osako in der Mitte. Ja, das,
Schmied über außen.
Ist das
Schmied
ja
über außen, Sargent vorne drin.
Unsere bewährte Abstiegsoffensive, ne?
Ja, wobei, wenn, also gut. Also würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten, ne? Wenn Füllkrug fit ist, spielt er Samstag.
Ja, ist die Frage, ob Sargent noch da ist, ne? Das weiß man ja halt nicht. Aber
ich habe heute gelesen von CBS aus den USA, dass angeblich Werder 3 Angebote für Sargent abgelehnt hat. Weil keiner die aufgerufenen 10 Millionen zahlen wollte.
Ja, okay, aber das finde ich bei 3 Interessenten erstmal den richtigen Ansatz, nicht das erste Angebot anzunehmen.
Ja, genau, sehe ich
und
genauso.
Den werden wir auf jeden Fall los.
Ja, das glaube ich auch.
So, und der ist auch wirklich, glaube ich, zu gut für die zweite Liga und wir werden uns, glaube ich, der Typ wird, also Frankfurt ist dabei, Leverkusen ist dabei, ne? Die hatten Interesse an ihm.
Ja, angeblich auch Norwich, also wo Rashica schon hingewechselt ist.
Okay, ja gut, aber Frankfurt und Leverkusen zeigt ja schon, ne? Also Frankfurt hat gerade Silva abgegeben, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber dann Sargent als Ersatz, das fände ich dann doch etwas gewagt.
Ja, aber alleine, dass die drüber nachdenken, ne, der wird bestimmt nicht der Einzige sein, aber, ne, so. Ja. Aber ich will halt nur sagen, also, den werden wir los, ne?
Ja, das glaube ich auch.
Okay, also,
ja, und Jojo hat ja auch Eigenwerbung gemacht im ersten Spiel gegen Rotterdam.
Genau, im ersten Spiel, war, wenn ich mich recht erinnere, also war auf jeden Fall Lücke vorne drin. Jojo Eggestein hat linksoffensiv auf der Bahn gespielt. Auf der 10 hat Niklas Schmidt gespielt.
Wie war der denn? Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Wie hat er dir gefallen?
Ganz gut.
Ja?
Hat mir ganz gut gefallen. Hat auch das erste Tor, den Anschlusstreffer. Wir lagen ja irgendwie nach 8 Minuten 0-2 hinten.
Ja, da hast du mir noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ja. Das wird zweistellig.
Ja. Das sah aber wirklich so aus, ey. Also wirklich, der erste Angriff von, ich glaube, nach 2 Minuten stand es 0-1. Und dann irgendwie nach 7 Minuten schon der 4. Angriff und so. Und Friedl ausgetanzt, dass er hinfällt. Ja. Anton beim Basketball, Ankle Breaker. Ja. Fällt hin und fällt mit der Hand auf den Ball und stoppt den Ball. Elfer.
Ja?
So, aber dann sind sie echt schnell wiedergekommen. Dann war irgendwie, weiß ich nicht, 20. oder so, will ich nicht beschwören. Ecke, Niklas Schmidt, das ist mir überhaupt aufgefallen. Der Typ hat geile Standardsituationen.
Ja, gefühlt die besten Standards seit Jahren.
Für und schöner Kopfball Grujew, meine gut, ja. Ich. Mhm. Obwohl ich den immer mit Straudi verwechsel, aber Grujew war das.
Ja.
Ja, und dann Doppelpack. Jojo Eggestein.
Ja.
Zum 3-2 dann für Werder und dann am Ende noch 3-3. Man muss sagen, also er hat ein super Spiel gemacht und er ist halt einfach ein Knipser, ne? Das muss man echt sagen.
Ja.
Aber es war natürlich auch B11 von Feyenoord, wo sie meinten, ich habe das gesehen hier, YouTube, Werder TV, ne? Mhm. Wo auch der Kommentator meinte, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hier testet er irgendwie so ein paar linke Flügelstürmer mal als Manndecker, der Trainer. Weißt du, so war das, ne? Also das darf man nicht überbewerten. Aber ja, er hat zumindest gezeigt, dass er schon was kann. Ne?
Ja. Ja, wie gesagt.
Ist ja übrigens ganz umstritten, ne? Wenn ich noch einen Satz mal kurz zu Jojo in den Raum stellen darf. Ich finde, das ist eine ganz umstrittene Personalie, wenn man mit Werder-Fans spricht, oder?
Ja, total. Und das war ja auch, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es eigentlich, also eigentlich schon fast so ein Luxus-Move ist, so jemanden abzugeben mit der simplen Begründung, ja, für den haben wir keinen Platz. Ne? Weil das jemand ist, der halt eben trotzdem irgendwie immer abliefert. So.
Gegenthese. Wie hattest du das genannt? Ein Luxus?
Ja, das ist eine Luxussituation. Jemanden darüber zu sprechen, ob du jemanden abgibst, der eigentlich immer abliefert. Gerade in der Offensive.
Gegenthese. Und wenn ich es beim ersten Mal auf die Reihe gekriegt hätte, hätte es viel cooler geklungen auch. Einspruch, euer Ehren. Ja. Ist es nicht eher ein Luxus, wenn du so einen Spieler behältst, obwohl du keine Position für den hast?
Naja, ist halt die Frage, ob allein das Argument, wir haben keine Position für den, wirklich zieht, wenn der Typ, auch wenn er, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf dem Abstellgleis steht, trotzdem immer trifft. Also ich meine, der hat gegen St. Petersburg oder gegen Sofia da getroffen, jetzt wieder doppelt gegen die BL von Feyenoord. Also ne, auch wenn Markus Anfang sagt, ich habe für den nicht wirklich eine Position und ihn nur hier und da aus Verlegenheit irgendwo mal reinschmeißt und der trotzdem immer trifft, ja, dann aber muss es dir in der Offensive wirklich gut gehen, wenn du so jemanden abgibst. Ist ja okay, ne, ist ja in Ordnung, aber...
Aber was wäre denn seine Rolle? Also was wäre seine Rolle im Kader, wenn er nicht auf eine Position so richtig zuzuordnen ist, und das ist ja so, und das weiß der ja auch selber, ja, der ist in zweite und erste Liga sowieso, der ist für diese Flügelposition, ist der einfach zu lahm, ne, so, und der hat Stärken, kreativen, Killerinstinkt, ne, und so weiter, auch Passspiel und so, sich zu, aber da ist keine, ne, und vorne drin, als Neuner, habe ich überlegt, warum, was spricht denn da gegen ihn? Ist er zu wenig bullig oder was? Ist er zu viel?
Nö, er hat ja einen totalen Riecher. Er hat ja einen totalen Riecher. Er ist kopfballstark. Er ist halt nicht so robust wie Füllkrug, ne? Also er hat diese Körperlichkeit nicht, ne?
Aber gut, die hat Sargent ja auch nicht. Aber wäre das denn nicht, das wäre so das Einzige, was mir einfiele, was gegen den Satz spricht, wir haben keine Position.
Genau.
Also, auch nicht die Neuen oder was?
Aber da lief er ja entgegen, dass er schon vor der Saison gesagt hat, ja, wenn ich bei Werder bleibe, dann will ich aber endlich eine Perspektive aufgezeigt bekommen. Und seine Perspektive bei Werder wäre, yo, du bist ganz klar Backup von Niklas Füllkrug. Das würde ihm dann wahrscheinlich auch nicht reichen. So.
Nee, und nur den als Backup dafür zu behalten, und weil wenn du den als Backup behältst, dann nimmst du zum Beispiel Talenten wie Dingchi auch Spielzeit weg.
Das darf ja, wobei man halt ich glaube, auch nicht. Ich glaube, dass Anfang den mehr auf den Flügeln einsetzen wird. Aber gut, okay.
Okay, ja. Aber er wäre zumindest eine Alternative, dann gehen wir mal davon aus. Was ist denn, wenn Sargent weggeht? Ja? So, ja. Dann haben wir noch Lücke, wo wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass der 34 Spiele, Entschuldigung, die Wahrscheinlichkeit, dass der 24, Entschuldigung, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass der 14 Spiele macht in dieser Saison, ist relativ gering. Ja. Der war gar nicht schlecht, ja,
wirklich. Okay. Don't jinx it.
So, also stell dir vor, nach 4 Spielen fällt er aus. Und Sargent ist weg für 34 Millionen zu Norwich. Ja. So, wer spielt denn dann da vorne drin? Osako oder was? Dingchi?
Ja, genau. Also das wäre jetzt Jojo. Dann jemand. Ja, aber wenn Sargent geht, dann holen die da ja jemanden.
Glaube ich auch, ne? Die würden noch jemanden
holen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn der geht, dann holen die da auf jeden Fall noch jemanden.
Okay. Darf ich nochmal kurz zusammenfassen? Wir haben immer noch die Ladenhüter, ne? Auch übrigens gegen Feyenoord darf man auch nicht vergessen. Super Leistung, das 1-1, ne? Hatten wir schon gelobt. Aber wie gesagt, noch mit einem Sargent, noch mit einem Maxi Eggestein.
Ja.
Der auch, glaube ich, fast durchgespielt hat, ne?
Ja.
So, die waren noch da, ne? Und das muss man dann, und auch mit einem Osako.
Ja.
Und auch mit einem Bittencourt noch, der ja nun bis zu seiner Verletzung auch noch ein Wechselkandidat. Also, da muss man dann halt auch, glaube ich, bevor man zu euphorisch wird und sagt, okay, das System scheint gut verinnerlicht zu sein und das sah gut aus und auch vom Spielsystem, ne, dieses steil Klatsch und so, ne, diese, so, das sah schon gut aus, aber da kann natürlich noch ein individueller Qualitätsverlust, kann da natürlich noch das Gesamtniveau natürlich noch senken, ne? Wenn du irgendwie einen Sergeant verkaufst und holst dafür, was weiß ich, Sven Schiplock ablösefrei.
Ja, aber das war ja das Argument dafür zu sagen, deswegen ist es halt eben auch noch mit einer Prognose halt so ein Wabankspiel, ne? Aber um da nochmal den Twist reinzukriegen, das kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein. Weil du kannst natürlich auch sagen, du hast an den ersten Spieltagen mutmaßlich noch Spieler dabei, die sich selbst für zu gut für die zweite Liga halten. Ja. Ob sie dann wirklich sind, okay, aber das sind auf jeden Fall die, die weg wollen, weil sie den Anspruch haben, erste Liga zu spielen. Genau diese Spieler könnten dieser Truppe aber grundsätzlich erstmal zu einem guten Saisonstart verhelfen, um sozusagen das Fundament dafür zu haben, quasi oben bleiben zu können. Ja? Ja, das ist natürlich Pfeifen im Walde, aber das kann natürlich, das wissen wir aus der Vergangenheit, ein guter Saisonstart kann Gold wert sein für die Mentalität einer jungen Truppe und einer Truppe, die noch nicht genau weiß, wo sie steht. So, deswegen, also ich hätte zwar auch gerne die Truppe, wie sie dann letzten Endes für uns die Saison bestreitet, möglichst schnell beieinander, aber wenn wir in irgendeiner Form uns auf Veränderungen einstellen müssen, dann doch bitte erstmal mit einem stärkeren Kader, als er dann mutmaßlich am Ende dastehen wird. Aber dass dieser stärkere Kader uns erstmal einen guten Start in die Saison bringt. So.
Ja, so wie letztes Jahr, ne? Und dann dachten wir, komm, den Davy, den brauchen wir nicht.
Ja, gut.
Entschuldige, aber, da hatte ich so ein Déjà-vu gerade. Nee, aber ich weiß, was du meinst, ne? Aber trotzdem wäre es. Ich weiß halt nicht, ob das so machbar ist, ne? Vielleicht wäre es nicht schlecht. Also meinst irgendwie, was weiß ich, Maxi bleibt noch bis zum Deadline-Day oder wie das heißt, ne? Liefert noch 3-4 gute Spiele für uns ab, sichert uns noch 7 Punkte und dann kann er irgendwie, was weiß ich, dann rückt Möwald auf und ein Nachfolger. Und
oder Osako sammelt bis Ende August noch 11 Assists ein, weil er die zweite Liga seziert und wechselt dann noch für 4 Millionen nach Japan.
Also. Ja, gut, das ist halt die Frage. Die Frage ist halt, kann das überhaupt funktionieren oder musst du die nicht erst abgeben, um überhaupt neue Spieler zu holen, weil du sonst gar keine Knatze hast?
Ja, die Frage ist halt, ob du sozusagen die, das klingt jetzt bescheuert, ne, aber ob du die Verzichtbareren sozusagen auf dem Transfermarkt zu Geld, ob du die verkaufst, weil die ohnehin weg wollen, die Verzichtbareren, ja, und ob du aber eben so Schlüsselspieler, wie du gerade sagtest, beispielsweise Maxi, weil Anfang hat ja zum Beispiel auch die ganz klaren Stärken von Maxi, die er sieht, hervorgehoben. Und das ist nämlich dieser Box-to-Box-Achter, den er bei Kofeld ja praktisch nicht mehr spielen durfte. So, ne? Also, dass er solche Spieler, wo er ja seine Qualitäten hat, vielleicht dann wirklich noch so lange hält, wie es nur geht. Einfach um genau diesen Mehrwert zumindest am Saisonbeginn zu haben.
Ja, gut, okay, ne? Es ist halt die Frage, wie. Du hast ihn natürlich, wenn du ihn jetzt früh abgeben könntest, in Anführungszeichen, ne, dann hättest du halt auf jeden Fall sofort das Geld, um da, was weiß ich, den Norweger, wo ich schon wieder den Namen
Öschnis. Ja, Öschnis.
Weißt du?
Aber vielleicht kriegst du die Kohle auch, indem du Jojo Eggestein oder Josh Sargent verkaufst.
Das kann sein, ja. Immer gesetzt den Fall, dass die auch nicht alle unbedingt weg wollen, ne? Das ist halt
Josh halt Sargent ja wohl, ja.
Ja gut, Sargent wohl und den will Werder ja auch abgeben.
Ja, genau.
So, da gibt's ja, und ich glaube, ich weiß halt nicht, Osako wäre, glaube ich, in der zweiten Liga schon echt eine Rakete, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob der nicht zu diesen Verzichtbaren gehört.
Ja,
ne?
Ja.
So, genauso, also wer ja auf jeden Fall fehlen wird und wer wirklich ein Verlust ist, aber wo es nicht anders geht und der auch weg ist, ist halt Ludde Augustinsson, das ist ja schon klar. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt nochmal wiederkommt.
Ja, aber dann würde ich ganz gerne wenigstens mal wissen, wie viel Kohle wir für den kriegen. Der hat nämlich bei der EM noch echt Werbung für sich gemacht.
Ja, für den werden wir auf jeden Fall Kohle kriegen, aber es ist für mich der einzige, also da, wo am sichersten ist,
ja,
den sehen wir gar nicht mehr. So, ja. Margot Friedl, also ich wäre jetzt nicht dafür, den jetzt noch durch die Saison zu ziehen. Ja?
Nee, aber das will der ja auch nicht. Ne? Also die Frage wäre halt in der Tat, was ich viel spannender fände, Veljkovic Toprak. Das sind ja welche, wobei Toprak wohl angeblich auch schon klar gemacht hat, ey, wenn es ein Angebot gibt, dann gehe ich auch.
Ja, ich glaube, es wird eher ich glaube, man kann das gar nicht vorher, auch Werder, die verantwortlichen Bau, man kann das gar nicht vorher festlegen.
Nee. Aber das bringt mich jetzt zu einem Punkt, weil das sind ja auch irgendwie Kriterien, die mutmaßlich auch Einfluss nehmen auf unsere, und da haben wir, das haben wir jetzt schon viel zu lange von uns hergeschoben, unsere Top 3 Flop 3. Lass uns die doch mal, lass uns die doch mal abarbeiten.
Unsere, also
für die, der Vorbereitung, die Top 3 und die Flop 3 der Vorbereitung. Wer sind sozusagen deine drei Gewinner der Saisonvorbereitung? Wer sind deine drei Verlierer, wollen wir nicht sagen, sondern wer sind die drei, die dich am wenigsten überzeugt haben? Doch!
Also,
in einer Leistungsgesellschaft müssen sich Menschen auch gefallen lassen, dass wir sie Verlierer nennen.
Ja, aber ich meine, sonst musst du doch nicht Flop 3 drüber schreiben.
Ja, aber jetzt lass mir doch meinen pädagogischen Ansatz hier. Mein Gott, also jetzt, du weißt doch, was gemeint ist.
Ja, du meinst die besonderen Profis mit besonderem Förderbedarf, die nicht
ja, genau.
ganz so genau befriedigend die. Performt haben, aber im Rahmen, ja, okay, ich verstehe.
Denen wir mit Spieltherapie mehr Selbstbewusstsein vermitteln können.
Okay, also mit anderen Worten, um es neutral zu sagen, wer sind in der bisherigen Vorbereitung Stand jetzt die positiven Überraschungen und wer sind die negativen? Ah, negativ klingt so negativ, ne?
Nee, und wer sind die drei Gewinner und wer sind die drei Verlierer? Und so, jetzt mach.
Wer hat noch besonderen Förderbedarf?
Ja, genau.
So würde ich das mal sagen.
Ja, sehr gut.
Ja, okay, Top und Flop. Ja, das war ja Hausaufgabe.
Ja. Ne? Willst du anfangen oder soll ich?
Fangen wir mit Top oder mit Flop an?
Lass uns mit Top anfangen. Das fällt mir auch in der Tat leichter.
Machen wir abwechselnd oder erst die?
Ist mir egal, wie du möchtest. Aber ich nenne meinen ersten.
Für die Einfachheit machen wir erst unsere Top-Liste.
Okay, und dann jeder nennt seine drei.
Ja, Gewinner und okay? Verlierer.
Ja, okay. Pass auf, dann fange ich an mit Niklas Schmidt. Der hat mich wirklich komplett überrascht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich bis vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und dann jedes Vorbereitungsspiel, was ich von dem jungen Mann gesehen habe, hat mich sowohl fußballerisch als auch ideenmäßig, als Ideengeber, als auch als Standardschütze komplett überzeugt. Also dafür, dass der halt eben wirklich jung war und wir den eine Zeit lang schon versucht haben, den irgendwie irgendwo unterzubringen, hat der mich jetzt, nachdem er wieder da ist, fand ich ihn wirklich stark. Also das wäre auf jeden Fall mein erster.
Niklas Schmidt. Letzte Saison ausgeliehen an Osnabrück, also schon zweite Liga gespielt. Sag mal kurz, Position, Eckdaten, Stärken, Schwächen?
Ja, also ich finde, dass er ist vielleicht der beste Fußballer, den Werder im Kader hatte, spielt im offensiven Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, obwohl er auch auf der 8 eingesetzt wird, aber er hat halt eben diesen offensiven Ansatz, ne? Mhm. Irre gute Standards, einen sehr guten Schuss, wirklich gute Ideen, Schwächen wahrscheinlich, zumindest war es in der Vergangenheit immer mal wieder so, grundsätzlich Disziplin ist bei ihm wohl immer so ein Ding gewesen, auch wenn er da sich jetzt wohl die letzten Monate nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen, also ein Junge, der, wenn er gut in Form ist, irre schnell im Kopf ist, richtig geile Ideen hat. Und ich glaube, dass der in der zweiten Liga, hat auch Zweitliga-Erfahrung, also ich glaube, der kann einen richtigen Mehrwert für diesen Kader bringen.
Okay, obwohl er ja, glaube ich, eigentlich ursprünglich ganz zu Anfang nicht als Kandidat für einen Kader vorgesehen war, genau. Sondern eigentlich wieder so als Verleihkandidat.
Genau, und Baumann dann aber auch sagte, ne, das sieht jetzt alles in der Summe, sieht das echt ganz gut aus und ja.
Chancen auf Stammplatz, wenig. Hängt natürlich von den Abgängen ab.
Ja, genau. Traue ich mich nicht so richtig, aber ich fände es halt, ich fände es super, wenn der endlich mal im Profiteam von Werder ankommen würde. Ja.
Okay. Ja, kann ich, also gehe ich mit. Positive Überraschung.
Kannst du nachvollziehen.
War auch hier auf meinem, in meinem erweiterten Kreis zu nennen.
Ja, dann muss ich sagen, wahrscheinlich.
Nee.
Lass mich die Liste eben abarbeiten, oder? Oder willst du deinen nächsten deinen ersten sagen?
Ich will den ersten.
Ja, okay.
Den nächsten.
Ja, okay. Also,
haben wir schon Niklas Schmidt. Das ist schon mal gut, dass wir nichts doppelt haben hier. Ja. Ehrenmann Dingschi.
Ja, okay, ja, das stimmt.
Habe ich mich letzte Woche schon drüber ausgelassen, ist, glaube ich, für rechtsoffensiv und als Ersatz für Stoßstürmer vorgesehen, hat mich schwer beeindruckt. Wie er aufgetreten ist, wirkt für mich nach der Sommerpause, was so Körper und Beweglichkeit und Spielverständnis und auch Technik angeht, und der Typ ist ja auch groß, ja, der also ja. Ne? Wirkt für mich wie 3 Jahre älter im Vergleich zur letzten Saison. Ich weiß noch, wie so ein geprügelter Hund mit der roten Karte die letzte Saison beendet hat. Ja. So, genau. Und wir wissen aber auch noch, wie er damals in Mainz mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat für uns.
Und uns zum Sieg köpft, ja, genau.
Mega wichtig war. Aber der hat sich, also das, sag ich mal, als so wie so ein Pferdezüchter, sag ich das mal, aber der ist richtig, der wird eine Granate.
Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Können wir heilfroh wirklich sein, dass der da ist, und da würde ich mich auch festlegen, der wird positiv einschlagen.
Okay, mein nächster.
Ja.
Ich habe zwar noch nicht allzu viel von ihm gesehen, aber das ist für mich vom Auftreten her, von der Mentalität her und von dem, was ich bislang sehen konnte, kann ich zumindest erahnen, worum es geht, wäre Lars Lukas May.
Ja.
Weil das ist halt in der Tat ein Spieler, den ich rein von der Personality liebe, ne? Also so ein Typ, der wirklich eine Kante ist und auf dem Spielfeld, also der auch wirklich aufs Spielfeld geht und sagt, ey, Alter, meine Gegenspieler müssen vor mir Angst haben. Und hinzu kommt, was ich gesehen habe, Zweikampfhärte, Bombe. Wirklich, also kann ich absolut mit anfangen. Ist auch ein Spieler, der Zweitliga-Erfahrung hat.
Ja, kommt, glaube ich, aus der Bayern-Jugend und war ausgeliehen von Darmstadt, hat also unter Anfang letztes Jahr zweite Liga gespielt und war da auch gesetzt und ist irgendwie der legitime Nachfolger von Uli Borowka, zumindest was den Blick angeht.
Ja, ein Traum. Genauso will ich es verstanden wissen. Und hinzu kommt halt eben auch offensichtlich sehr schnell sofort angekommen. Hat gleich, auch so geil, weiter gleich sein erstes Spiel, da saß er auf der Bank beim Spiel, ich glaube, gegen Sofia im Zillertal. Und ich meine das nicht böse, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, aber es war halt eben schon einfach lustig. Man hörte auch in der Live-Übertragung des Spiels so 3, 4. Es klang zumindest leicht angetrunkene Werder-Fans, die so einen Wechselgesang anstimmen, aber halt eben wirklich nur so 3, 4. Ja. Und Lukas May sagte dann schon, ey, Gänsehaut bekommen, als die Fans angefangen haben mit dem Wechselgesang und so. Da wusste ich sofort, für was für einen Club ich spiele. Ja, gut, okay. Ja, also da lebt jemand den Traditionsclub Werder Bremen. Sehr schön.
Und ich richte meinen Eltern das aus, dass das gut angekommen ist bei denen.
Ja, ja, super, genau.
Deswegen.
Und Jens Otto, liebe Grüße an Jens Otto, der war nämlich auch bei dem Spiel da. Wahrscheinlich war der es.
Das habe ich auf Twitter verfolgt.
Ja. Du bist dran mit deiner Nummer 2.
In der Zillertal Arena. Ja, genau. Wo wir gerade bei Zit, so positive Überraschung für mich, absolut Zetterer, Torwart.
Ja. Ja.
Fand ich bockstark, ja, hat mich überrascht und zwar so positiv, dass ich mich fast geärgert habe, dass Pavlas verlängern will, weil ich dachte, ey, der Typ hat auf jeden Fall Potenzial, also mindestens die 2 zu sein in der zweiten Liga. Fußballerisch stark, Ruhe am Ball, also wirklich, den kannst du anspielen, den kannst du ins Spiel mit, also als Libero, hat solide gehalten, ein paar wirklich auch hübsche Flugeinlagen, hat einen Elfer gehalten gegen Feyenoord, der dann, das war das 0-2, weißt du, wo Friedel, ich sag mal, die Hand ausgerutscht ist.
Ja, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's gelesen,
Der Nachschuss war dann zwar drin, aber er hält den Elfer und für mich auf jeden Fall, er hat viel Spielzeit bekommen, für mich einer der 3 Positivüberraschungen.
Ja, auch das kann ich gut nachvollziehen. Da hatte ich auch überlegt, ob ich den mit auf meine Liste nehme. War auf jeden Fall auf der Shortlist in der engeren Auswahl. Ich habe mich an Nummer 3 allerdings dann doch für Nick Woltemade entschieden.
Okay.
Weil ich finde nach wie vor, dass man dem Typ, der Typ ist für mich ein absolutes Phänomen, ist wie Hummeln, ja, die eigentlich nicht fliegen können bei den Körperproportionen und sie schaffen es trotzdem irgendwie.
Ja.
Das ist ein Typ, der irgendwie gefühlte 2,10 Meter ist, so eine gute Ballführung hat und technisch wirklich so versiert ist, ist für mich immer wieder großartig mit anzugucken.
Hummeln können aber auch nicht stechen, ne?
Ja, okay, aber was hat das damit zu tun? aber was mir bei ihm halt wirklich aufgefallen ist, auch wenn viele Dribblings ihm noch misslungen sind und er dann irgendwie letzten Endes doch hängen geblieben ist, erstens traut er sich es, zweitens hat er ganz grundsätzlich die Technik, um sich auch im Dribbling, so bizarr das wirken mag optisch, sich durchzusetzen, hat einen guten Abschluss, glaube ich, und wenn der Typ ein bisschen mehr regelmäßigere Spielzeit im Profibereich bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass auch der für uns noch wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, zumal ich nach wie vor davon ausgehe, dass wir noch signifikant Qualität verlieren werden und dann wird es möglicherweise wirklich auf solche Spieler ankommen und deswegen, ja, Nick Woltemade, meine Nummer 3 bei den Tops.
Aber auch ein Zehner, wie Niklas Schmidt auch, ne? Das heißt, kämpft potenziell um den gleichen Startplatz?
Ja.
Ne, wollte,
ja, ja.
Ist auch ein Zehner. Und ja. Ist er für dich wirklich einer der drei positivsten Überraschungen der Vorbereitung oder stehst du nur einfach auf den Spielertyp so?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. So, dass ich auf die Art und Weise, wie er Fußball spielt, stehe. Aber ich finde es halt eben auch das sendet für mich schon ein Zeichen, dass so junge Spieler jetzt halt eben auch ihre Chance wittern, weißt du? Ja. Und sie kriegen ihre Spielzeit, obwohl sie auf ihren Positionen nach wie vor wirklich erfahrene, routinierte, ältere Spieler vor sich haben und trotzdem gehen sie halt eben nicht mehr als die kleinen Welpen in diese Saisonvorbereitung und sagen, ach ja, ich guck mal, was ich ausrichten kann, sondern sie nehmen sich den Ball, sie gehen nach vorne. Das sind halt eben einfach Attribute per se, glaube ich, die zumindest die Hoffnung wecken, dass die eine gute Hinrunde spielen. So. Und darum geht's ja, ne? Also Top 3 heißt für mich in erster Linie zeigen, dass sie Potenzial haben und dass sie berechtigte Hoffnung wecken, dass sie möglicherweise eine tragende Rolle spielen können, wenn alles gut läuft.
Ja, okay. Aber auf der anderen Seite ist er jetzt auch schon sehr lange mit dem Talentstempel gelabelt. Und seitdem ist die Entwicklung jetzt nicht granatenmäßig weitergegangen. Ja, bedenken, ne? Ich glaube nur, dass es für Woltemade, so sehr ich den auch mag, ne, ich mag diese, also das sieht halt alles irgendwie so lässig aus, ne? Auch mit dieser Größe und so. Ich mag das. Das ist ja nun kein Carsten Janka-Typ, ne? Sondern das ist ja schon einer, der, weiß ich nicht, ne, wie so ein wendiger Basketball. Wie so ein. Ja, danke, Alter, geh aus meinem Kopf. Ja. Reggie Miller, ja. NBA Basketballer, groß, drahtig, aber Balletttänzerin.
Was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, weißt du, ich glaube, und darüber haben wir in den letzten Folgen auch schon gesprochen, ich glaube halt eben, dass solche Spieler wachsen und groß werden und besser werden, indem sie regelmäßigere Spielzeiten bekommen und nicht ausschließlich mit der Pistole im Nacken im Abstiegskampf. So, und deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass der einen Sprung macht.
Okay, wir sind jetzt bei einer Stunde, mein Freund. Deswegen haue ich jetzt schnell meinen dritten raus. Ich sag mal, ich habe einen umstrittenen und einen, wo du mir sofort zustimmen würdest. Den nenne ich zuerst Romano Schmid. Für mich und absolut einer der ersten und klarsten, der gesagt hat, ich bleib hier, ich hab Bock drauf, hier ist Neubeginn, ich krieg hier meine Chance. Ja, das ist wirklich auch das System ist genau das, was er braucht, glaube ich. Das schnelle Umschalten, dass er Räume hat, ja, dass er No-Look-Pässe, ne, weißt du, am linken Fuß rechts gucken und ihn dann links rausspielen. Das sind genau die Skills, die da, glaube ich, gut reinpassen würden. Und ich von dem erwarte ich wirklich, dass er Stammspieler wird, dass er Leistungsträger wird und dass er ein richtiger Bundesliga-Zweitliga-Profi wird und nicht nur ein Ösi-Talent, in Anführungszeichen.
Ja, gerade beim Bekenntnis zum Club bin ich zu 100% bei dir. Ich fand ihn hier und da, hätte ich mir ein bisschen mehr Dominanz von ihm gewünscht, aber das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen bei so einem jungen Spieler. Aber das Bekenntnis zum Verein, das sind in der Tat Sachen, mit denen du mich momentan auch echt schnell abholst. Deswegen, ja, kann ich verstehen.
Der hat Bock. Das ist, ich glaube, wenn Markus Anfang morgens auf dem Platz kommt und irgendwie einen Ball aus der Hand irgendwie aufs Feld schießt, dann ist Romano Schmid wie so ein kleiner Hund und läuft sofort los und hat Bock. Ja. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, weil der ist geil. Und der bleibt auch. Und so. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Schwelle, Leute wie Osako noch abzugeben, ist, glaube ich, relativ niedrig, weil du hast da Schmidt, Bittencourt Woltemade.
Ja.
Ne? Du hast da wirklich was im Angebot. Meine Alternative Top, wer mich auch positiv überrascht hat, war dieser Budgie.
Ja, allerdings, ja.
Der, den ich auf jeden Fall mit in Kader nehmen würde, weil der einfach was mitbringt wie Odonkor damals. 2-6 ja. Bei der...
Tempo, ja.
Richtig. Ja. Ne? Und auch ein paar, der hat ein paar gute Sachen gemacht, auch ein paar viele Tore vorbereitet und so. Ist halt noch jung, ist halt noch manchmal ein bisschen überhastet. Erinnert mich an den Jatta hier von HSV so ein bisschen. Aber ja. Hat Tempo, könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine Rolle spielt.
Ja.
Okay,
ja,
Alter.
Komm, aber
wir drücken
aber
aufs Tempo.
Ja, aber dann lass uns jetzt noch einmal die drei Flops durchgehen. Vielleicht mit einem Erklärungssatz einfach jeweils nur dazu. Weil das fände ich in der Tat auch nochmal echt interessant, wen du auf deiner Flop-Liste hast.
Ja, also Flop würde ich streichen, Verlierer. Ja. Nummer eins für mich, ohne dass er was dafür kann, Capino.
Ja.
Einfach dadurch, dass Pavlas verlängert hat, dass Cetera stark war. Er ist selber ein guter Torwart, dem sie seit Jahren versprechen, dass er Nummer 1 wird.
Fürs jetzt, Protokoll, Pavlas hat noch nicht verlängert.
Nee, aber es sieht ja danach aus. Und ja. So. Das ist, glaube ich, ne, leistungsmäßig muss man dem nichts vorwerfen. Willst du oder soll ich noch einen nachlegen?
Ja, ich würde meinen Schießen, kann ich auch nur einen Satz sagen. Bislang war das für mich leider wirklich immer Toprak.
Verlierer?
Jemand, okay. Ja, Verlierer in der Tat, weil ich zum einen von ihm das klare Bekenntnis vermisse, was vermessen wäre, von einem so gestandenen Profi das zu verlangen, aber das hätte ich mir gewünscht. Und gemessen daran waren die Leistungen, die ich bislang in den Vorbereitungsspielen von ihm gesehen habe, unter anderem jetzt gegen die A11 von Rotterdam in der ersten Halbzeit, teilweise schon erschreckend. Also da waren ein paar wirkliche Kanten dabei, wo ich dachte, so kenne ich ihn nicht und so würde ich ihn mir in der Tat auch nicht wünschen. Lange Rede, kurzer Sinn, von einem Spieler seines Formats würde ich mir deutlich mehr Leader-Rolle wünschen. Und zwar nicht nur mit dem Mundwerk, sondern auch auf dem Platz. Und das ist für mich bislang wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Deswegen wäre er bei mir auf der Liste auch drauf.
Okay. Finde ich ein hartes Urteil, aber vielleicht doch gerecht. Ne? Möchte ich nur anmerken, du weißt nicht, ob Werder nicht gesagt hat, Alter, du verdienst so viel Knatze, du beständig verletzt, sieh zu, dass du dann nochmal irgendwie 2 Jahre an Taljaspor machst, ne? So,
weil, ja, aber die Summe
weiß man allen, nicht, ne? Und vielleicht hält er sich deswegen auch zurück, ne? Das kann auch sein. So, und ich glaube, die Vorbereitung haut er sich auch nicht so rein, wie er es vielleicht gegen Hannover tun wird, weil ich glaube, der ist einfach traumatisiert von seinen ganzen Verletzungen. Will ja, ich ja. Nur dazu sagen, aber ich kann deine Argumentation nachvollziehen.
Dann mach du mal deinen zweiten.
Ja, Anthony Jung.
Okay. Ja, ist auch
für mich
viel verletzt. Ja.
Ist für mich bisher nicht die Verstärkung. Ja. Mhm. Hat wohl irgendwie Fitnessprobleme, richtig schwer verletzt ist er, glaube ich, nicht, ne? Aber er war Mai war sofort vor ihm, einen Tag, nachdem Mai angekommen ist, ja. Mhm. Wir haben eine offene linke Seite auch, ne, der ist links, galt auch mal als, könnte auch da spielen, da wurde er nicht mal ausprobiert, ja. Und hat jetzt gegen Feyenoord auch ganz klar zweite Mannschaft gespielt, während in der ersten Toprak Mai und so weiter und wie gesagt, dann haben wir auch noch Veljkovic mit Corona und Grosso und so weiter, ne, ja. Also bisher für mich hinter denen, ich hoffe, ich täusche mich.
Ja, ich glaube in der Tat, meine anderen beiden, wenn das für dich okay ist, die könnte ich in einem Rutsch machen, weil die Argumentation in der Tat die gleiche ist.
Mach.
Und die unterscheidet sich in der Tat auch nicht wirklich großartig von der Toprak-Argumentation. Ich würde Kevin Möwald noch dazu packen und Yuya Osako. Beide Spieler, von denen ich mit dem Selbstverständnis als Erstligaspieler in die zweite zu gehen, einfach leistungstechnisch mehr erwarten würde, mehr Dominanz erwarten würde. Gerade bei Yuya noch ein bisschen mehr als bei Möwald. Bei Möwald ist es ja auch so, der sich auch klar positioniert und auch eine Führungsrolle übernehmen will.
Das muss man
Yuya
sagen.
Osako,
ne?
Ja. Und Yuya Osako schwimmt in meinen Augen einfach nur mit. Ich meine, das haben wir auch schon festgestellt in der ersten Liga. Das hat auch viel mit Mentalität und so zu tun. Ne?
Ich wollte gerade sagen, autoritäres Auftreten, dafür war er ja so noch nie bekannt. So, ne?
Ja, aber er hat halt für mich dann wirklich auch erst gegen Rotterdam wirklich durchblitzen lassen, wie wertvoll er sein kann. Und da hätte ich mir einfach in den anderen Spielen noch ein bisschen mehr gewünscht. Zugegebenermaßen, die drei Verlierer zu suchen und zu finden, war für mich allerdings auch deutlich schwerer, als sich jetzt auf drei Gewinner festzulegen. Deswegen, das wären meine drei.
Ja, okay. Habe ich, wie gesagt, drei komplett andere, ne? Mit Capino Jung. Ich habe sogar vier, aber ich nenne nur drei. Der dritte ist für mich Agu.
Ja, echt? Ja, okay.
Das ist, ja, okay. Für mich, wie gesagt, nur grün-weiße Brille, ne? Brille grün-weiß. Mhm. So, aber ist für mich der Verlierer der Vorbereitung. Ja, wie gesagt, eigentlich hieß es mal, sollte Theo Nachfolger werden rechts. Ja, ja. Dann sagte er, vielleicht gehe ich doch weg und wenn ich will nicht zweite Liga spielen und so, wo ich auch denke, Alter, dein Jahr in der ersten Liga war jetzt nicht so, ne, dass dein natürliches Habitat jetzt erstklassig ist. Ja, ja, also ja. Du bist da wirklich noch aufgetreten wie ein Lehrling, fand ich. Agu in der ersten Liga, ne? Gute Ansätze, müssen wir nicht drüber reden. So, dann hat Anfang gesagt, okay, komm, dann machen wir aus dem Bumm einen Rechtsverteidiger. Ja. So, und der ist seitdem da gesetzt. Ja. Agu hat jetzt links verteidigt, aber auch durch seine Haltung, durch sein, von wegen, ich gehe vielleicht weg und so, ist rechts sein Stammplatz weg und ich garantiere dir, dass sie links noch Außenverteidiger holen für Lüde.
So,
und Friedel ja auch noch weg ist. Also ich glaube, er hat seine Position in der Mannschaft, hat er nicht gerade gestärkt in dieser Vorbereitung.
Ja, bin ich bei dir. Also in der Einschätzung bin ich bei dir, ja. Wobei ich ihn hier und da, bei ihm blitzt es halt konstant durch, was er kann, ne? Also auch Tempo und so. Aber ja, in der Summe ist das zu wenig, das stimmt, das sehe ich wie du, ja.
Aber es geht ja darum, was du anbietest, ne?
Ja,
also
genau.
Gewinner auch innerhalb des Kaders.
Ja, genau. So, ja, bin ich bei dir, ja, verstehe ich.
So, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, vergleicht, was weiß ich, letztes Jahr würde man, wenn es überhaupt Gewinner gab, würde man sagen Grosso. Und der ist ja nun auch nicht für seine Qualität bekannt, aber für das, was er, also für seine, ne? Real hat ja weiter Interesse, aber
ja, genau.
Du weißt, was ich meine, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Ja.
So. Ja, ganz spannend.
Ja, total, also auch sehr unterschiedliche Meinungen. Kommt bei uns ja auch nicht immer vor. Also ab und zu, aber nicht immer.
Ja, und wir
aber traust du dich denn schon zu tippen, wie Anfang aufstellen wird gegen Hannover? Also rate die Aufstellung, wir müssen ja auch wieder mit rate die Aufstellung anfassen.
Ja.
11 aus 49, wie es in der Kolumne so schön heißt.
Ja, also gefühlt haben wir so einen riesigen, aufgeblähten Kader. Ja. Ne, auch der Fanort, da hat dann ja noch der kleine Brand, wurde ja noch eingewechselt. Und Bagi war nicht dabei.
Ja, das stimmt, ja. Der konnte wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube, der ist zu Verhandlungen in England irgendwo. Also gefühlt ein riesiger Kader, nicht umsonst 20 Transfers. Also das werden, glaube ich, auch mehr Abgänge als Zugänge sein. Finde die richtigen 11 Spieler. Also wir müssen halt immer davon ausgehen, dass die alle noch da sind. Ende der Woche.
Ja,
das würde ich mir, glaube ich, schon zutrauen. Wir können auch gleich nochmal einen ganz kurzen Blick auf Hannover werfen, um hier wieder ein bisschen Business as usual, zurück zur Normalität zu kommen.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten.
Richtig, 30 bis 70 Minuten. Aber wir sagen auf jeden Fall, unsere Saisonprognosen, die schieben wir noch und machen die ganz seriös erst, wenn die Saison gestartet ist.
Genau.
Aber das geht jetzt wirklich noch nicht.
Unsere Kernkompetenz, ja.
Aber Hannover, ganz kurz, könntest du bitte noch einmal ganz kurz zusammenfassen? Wir haben eben noch recherchiert, auch Hannover hatte Testspiele.
Ja, und unter anderem haben die ihre Generalprobe für das Spiel gegen Werder mit 2-4 gegen den Drittligisten Magdeburg verloren. Und sagen wir so, die regionale Presse in und um Hannover war mittelschwer entsetzt.
Ja, also die dritte Liga startet ja auch nächste Woche, ne? Und da kann das natürlich schon mal passieren, dass du gegen stark Drittligisten 2-4 verlierst, ne? Also wie gesagt, da würde ich jetzt nicht alles vom Ergebnis ablesen. Aber was wir gelesen haben, fand ich ja wirklich so krass.
Ja.
Also Sätze, das war das letzte Vorbereitungsspiel. Die haben einen neuen Trainer aus Havelse, Viertligist, so einen talentierten Jungen. So ganz scheint die Chemie noch nicht zu stimmen, sag ich mal.
Ja, wenn der Trainer schon die Charakterfrage vor dem ersten Spiel stellt, ja.
Aber
ist irgendwas, ja.
Nach einem Heimspiel gegen Magdeburg und sag mal, und da waren einzelne Spieler in der Einzelkritik, auch Leute, wo ich dachte, die können gefährlich werden am Samstagabend. So Meiner oder so, wie der heißt, was stand da?
Meiner, genau.
Er bettelte mit seinem Auftreten um die Auswechslung.
Um die Auswechslung,
genau. 60. Minute und so. Ja. Also das scheint ja, und da war von lustlos und peinlich und ja, kein Engagement und kein Einsatz und.
Also sagen wir so, in einer gegen einen Erstligisten Werder Bremen unter Trainer Florian Kohfeldt würde ich an Hannover Stelle jetzt sagen, genau der richtige Gegner.
Aufbaugegner.
Ja, genau.
Richtig, aber ja, die Karten sind ja ganz neu gemischt.
Die Karten jetzt werden neu gemischt, genau.
Nein, toi, toi, toi. Ich will nur sagen, dazu gab es, glaube ich, 2 bis 3 Verletzte heute noch bei Hannover. Sehr viel Pech, ne?
Ja,
viel, genau. Ne, 2 ich glaube, Teuchert, so ein Stürmer, ist noch bei Olympia und so. Also denen ja geht's nicht so richtig gut. Wir haben ja eben die Aufstellung durchgeführt und ich meine, wir sind wirklich Nerds, aber so 2, 3 Namen hatte ich noch nie gehört.
Ja, ist bei mir ganz
gleich. Wer ist denn Hult?
Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, aber du, wie gesagt, also da bist du ja auch noch deutlich fitter als ich. Und wenn du mich jetzt, fragst, wie die Startelf von 17 anderen Zweitligisten, dann muss ich leider passen. Das tut mir leid.
Okay. So viel kann ich sagen. Es ist kein Tippfehler. Es ist nicht Hulk.
Ja. Nee. Der spielt irgendwo in Saudi-Arabien, glaube ich.
Ja. Das kann sein.
Egal. Rate die Aufstellung. Do it.
Unsere Aufstellung. Ich glaube, das zweite Spiel gegen Feyenoord war schon ein ganz guter Fingerzeig. Ich glaube, dass Pavlenka noch nicht im Tor stehen wird, sondern Nein. dass Capino im Tor stehen wird.
Okay.
Ja, einfach wegen der Erfahrung und weil man es ihm, glaube ich, seit 3 Jahren schon versprochen hat, obwohl Zetterer eine gute Vorbereitung gespielt hat, glaube ich. Capino im Tor. Ich glaube, Mbom wird rechts starten, da hat er jetzt gelernt, die ganze Vorbereitung. Links wird Agu spielen. Ne? Wenn er nicht noch, woran er scheinbar selber glaubt, ein 40-Millionen-Angebot von PSG kriegt. Ja? Ja. So, Innenverteidigung sehe ich trotz deiner Kritik, sehe ich Toprak, der gesetzt ist, egal wer sonst noch da ist und den du mit Sicherheit ganz anders erleben wirst gegen Marvin Ducksch von Hannover. Und ich wette, Mai wird spielen.
Ja, das glaube ich auch.
Sind genau die 4, die auch gegen Feyenoord das zweite Spiel gestartet sind. Auf der 6 hat gegen Feyenoord Grosso gespielt. Den hatte ich auch auf meiner Longlist bei den Verlierern.
Ja.
Weil ich dachte, er spielt, glaube ich, nicht mehr so die Rolle. Kohfeldt hatte ihn ja irgendwie zum Scharnierschlüssel, Game-Change-Spieler, der immer zwischen Mittelfeld und Kette hinten und ich glaube, diesen Impact wird er nicht mehr haben unter Anfang. Aber er hat auf der 6 gespielt, dann würde ich auch sagen, Grosso oder Mö.
Ja.
Auf der 6. Dann glaube ich immer.
Rapp nicht?
Nee.
Okay.
Ich glaube, der ist ja auch noch angeschlagen. Der hat ja jetzt auch nicht gespielt, ne? Nee, ich glaube, dass Grosso oder Mö, Rapp, wenn er fit ist, ja, vielleicht. Aber ich glaube, Grosso oder Mö, um erstmal Stabilität zu haben, weil du spielst zusammen dann auf der 8 mit Maxi, wenn der noch da ist. Und auf der 10 Romano Schmid.
Okay.
Vorne stürmt. Ja. Bei mir Füllkrug. Ich weiß nicht, wie das ist, ob Anfang deiner These folgt, solange Sargent noch da ist, soll er für uns torisch. Keine Ahnung. Ich würde Füllkrug spielen lassen, Füllkrug oder Sargent, wie gesagt. Rechts sehe ich Dingschi. Und links hätte ich eigentlich Bittencourt gerne hingestellt.
Ja.
Aber ich tippe dann auf Julia, wenn der noch da ist.
Ja, ich bin an vielen Punkten bei dir, habe aber 1, 2 Veränderungen. Ich glaube, Agu spielt nicht.
Okay.
Ich glaube, er wird Park da eine Chance geben.
Gut.
Auch um Agu ein Signal zu setzen. Ich glaube, Anfang ist so ein Typ, der Commitment will. Jetzt auch gerade in dieser Phase. Und wenn Agu wirklich jemand ist, der immer kokettiert mit, ja, aber eigentlich und so, und dann die Leistung entsprechend auch nicht stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das da erstmal mit Park probiert.
Das spricht für 2 Dinge, ja. Halte ich für total schlüssig, was du sagst. Ja. Spricht aber auch für 2 Dinge. Erstens lag ich ganz gut mit meiner Flop-Ansage, Aguda auf die Liste zu setzen. Zweitens haben wir beide Park vergessen, den man ja nun, glaube ich, auch zu den positiven Überraschungen
Ja, wobei, ja, nee, ich hab den auf dem Zettel gehabt, aber ich hab den nicht so stark gesehen, dass ich sag, weil ich, also ich hab bei dem auch viel Schatten gesehen, aber ist halt für mich dann weder Flop noch Gewinner gewesen. Ja. Aber ich glaube, dass er das da probieren wird. Also, ne, ich gerade auch, wen hat er auf seiner Seite? Hat er Mai auf seiner Seite oder Toprak auf seiner Seite? Park.
Mai.
Er hat Mai auf seiner, ja gut, okay. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber ich sag's einfach mal. Ich glaube, er probiert es damit Park. Ich glaube, dass er mit Maxi auf der 6 spielt.
Wir haben auch noch Friedel, ne? Gebe ich noch mal kurz zu bedenken.
Ja, aber der ist ja, der hat ja Trainingsrückstand. Der ist ja auch erst seit 2 Wochen, glaube ich, wieder dabei und so.
Und der ist Österreicher.
Ja, sehr gutes Argument, ja. Also ich glaube, er spielt mit Maxi auf der 6.
Das haben wir doch ein Jahr lang kritisiert.
Ja, ich glaube, er macht das trotzdem.
Ja. Okay.
Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube. Und dann spielt er aber, glaube ich, mit Möwald auf der 8 und mit Woltemade.
Okay.
Und dann spielt er im Sturm, spielt er mit Füllkrug vorne drin, Schmied links und Dingschi rechts.
Kein Osako.
Nee, kein Osako. Das ist jetzt zugegebenermaßen schon auch, ne? Also, das ist jetzt schon auch geraten, aber da, also
natürlich ist das geraten, ja.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so in diese Richtung geht, weil er hat auch wenig über Julia gesprochen in der Vorbereitung und er hat sie auch gegen Sofia hat Julia, glaube ich, kaum gespielt und gegen Petersburg habe ich ihn auch nicht richtig wahrgenommen.
Ja, aber mal auf gucken. Der anderen Seite ist das natürlich so ein Gegner wie Hannover, der ja scheinbar irgendwo zwischen Selbstaufgabe und Leistungsverweigerung sich bewegt. Entschuldige, aber das klang ja wirklich verheerend.
Ja, gut.
Ne? Und wie gesagt, nicht nur in der Bild, wir haben dann ja nochmal in richtigen Zeitungen geguckt auch und der klang es ja auch nicht besser. Ja. Auch beim Kicker und so, ne? Wäre ja auch so.
Ja. Aber was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Also ich möchte jetzt nicht, dass wir wieder in diese Berufsoptimisten, in diese Euphoriker-Rolle
rutschen. Damit du den ersten Schritt in die Richtung schon gemacht hast.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich finde das solide, aber trotzdem, das bleibt halt eine völlige Wundertüte, ne? Ja. So oder so, aber wir haben noch eindeutig das bessere Personal. Ob die alle in 4 Wochen noch da sind, steht auf einem anderen Zettel. Aber ja. Wir sind heiß, wir haben alle was gut zu machen. Es sind wirklich gute Spieler, haben auch gesagt, wir bleiben hier, weil wir haben hier wirklich was zu reparieren. Ja. Und es ist zu Hause, es ist Saisonauftakt, es ist mit Fans. Und Hannover scheint wirklich mit diesem neuen Trainer, das scheint ja noch nicht zu funktionieren. Wir gewinnen das hoch.
Okay, was sagst du?
Wir gewinnen das hoch, ich sag dir gleich Zahlen, und denken dann wieder so jetzt Durchmarsch bis in die Champions League und dann kriegen wir nächste Woche in Düsseldorf auf den Sack.
Auf den Sack.
So wird das wahrscheinlich kommen. Wir gewinnen 4-1.
Okay. Ich tendiere dazu, in diesen Chor mit einzustimmen. Das Einzige, was mich noch ein bisschen leiser singen lässt, ist halt eben Hannovers 4-4 gegen Hertha. Aber trotzdem bin ich im Grundsatz bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass es 4-1 ausgeht. Ich glaube, dass es 3-2 ausgeht, aber ich glaube, wir gewinnen auch. Also ich hoffe, ich schaff's dann auch ins Stadion und 3-2, ich möchte gerne wirklich mit 3 Punkten in diese Saison starten, um der Mannschaft grundsätzlich ein gutes Gefühl zu geben. Und deswegen werde ich mein Bestes tun, um die Jungs im Stadion nach vorne zu brüllen.
Wann erfährst du, ob du dabei bist?
Morgen oder übermorgen, nehme ich mal an.
Okay, und wie ich dich kenne, wird das keine 10 Sekunden dauern, dann weiß es die ganze Twitter-Welt auch.
Ja, aber du vorher noch, vielleicht 5 Sekunden vorher. Ja, wenn du dein Handy in der Nähe hast.
Das ist Herrschaftswissen. Diese 5 Sekunden, die machen einiges aus.
Die kleinen Spitzen, ich nehme sie wahr, Herr Kuhlmann, ich nehme sie wahr. Ja.
Ich habe ich schon über mein persönliches Schicksal gesprochen, es geht nicht mehr, ne? Wir sind bei 1 Stunde 20. Ich muss arbeiten, verdammt. Samstagabend, ja, Spätschicht, genau. Ey, bei mir ist der Saisonstart schon misslungen, jetzt schon.
Ich sag nur Anfängerfehler.
Aber wirklich, ey. Aber das Gute ist, ich muss nicht schreiben, ich muss nur vorlesen, jede halbe Stunde. Ich bin nur zum Präsentieren gebucht, so dass mir immer nur die ersten 3, 4, 5 Minuten fehlen.
Ja, und das ist doch nicht schlecht.
Ja, und weißt du ja noch, man kann einen Bildschirm im Studio anmachen, da muss ich nur aufpassen während der Nachrichten, dass ich nicht da...
Dass du nicht ausflippst.
Ja, hört euch das bloß nicht an, Kinder.
Ja. Ihr Lieben, eine sehr, sehr lange Folge 54. Ich hoffe, ihr seid noch alle wach. Auch wenn wenn das jetzt schon wirklich über eine Stunde 20 war. Nichtsdestotrotz, wir verweisen auf diesem Wege auch nochmal auf unsere neue Kolumne bei der Nordwestzeitung online, nwzonline.de, auf unserer Homepage des Podcasts und über die Social Media Accounts findet ihr auch die direkten Links zu unserer aktuellsten Kolumne. Sowohl die Jungs von und die Mädels von Nordwestzeitung online, nwzonline.de, würden sich freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft, und wir selbstverständlich auch. Und ja, was können wir sagen? Es ist die letzte Woche vor Saisonstart. Wir drücken euch die Daumen. Wir hoffen, ihr könnt die nächsten Tage einigermaßen schlafen. Bei mir wird es Richtung Ende der Woche wahrscheinlich immer schwieriger. Ich freue mich trotzdem drauf, und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn zumindest ich nicht ins Stadion könnte. Thomas, dir wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Arbeitswoche, einen schönen Arbeitssamstag.
Du mich auch, mein Freund, du mich auch.
Ja. Und trotzdem ist ganz viel Liebe im Spiel, wenn wir beide miteinander sprechen. Auch außerhalb des Worum-Podcasts. Ich hoffe, du kommst gut in die Woche, und ich hoffe, ihr kommt alle gut in die Woche. Und ja, hey, eine Stunde 24, das soll mal uns jemand nachmachen.
Und ich habe noch gar nicht gefragt, ob du das Tweet-Jackett bekommen hast. Das ist dieses Kolumnisten-Jackett mit den Filz-Ärmelschonern, das ich dir geschickt habe.
Ich habe eine DHL-Benachrichtigung bekommen, es ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Ich muss da nochmal nachhaken.
Müsste auch die Pfeife dann dabei sein, die wir dann in den Clubsesseln mit dem Filzjackett.
Die Kolumnistenpfeife.
Mit dem Tweetjackett.
Mit diesem Bild entlassen wir euch, Thomas und Jan als Kolumnisten, mit Pfeife im Mundwinkel, Monokel und Tweetjackett. kommt gut in die Woche, wir drücken die Daumen für das Spiel und mal gucken, wie die Laune im nächsten Worum-Podcast dann am nächsten Montag ist. Bis dahin, haut rein, ihr Lieben. Und ja, Thomas, dir auch eine schöne Woche. Bis
bald. Leute, das wird eine Bombensaison. Ich spüre das. Gute Woche, gutes Spiel.
Ciao.
Worum Podcast?